Was sind Ihre Aufgaben als Gleichungs- und Integrationsbeauftragte?
Also momentan sind es ganz schön viele Aufgaben. Also als Gleichstellungsbeauftragte, da habe ich innerhalb der Verwaltung zu gucken, wie sieht es aus mit der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in der Stadtverwaltung. Also sind Frauen genauso wie Männer in Führungspositionen vertreten oder arbeiten Männer genauso wie Frauen Teilzeit? Gibt es Ungleichberechtigung quasi, was die Arbeitsverteilung anbelangt und so weiter. Das ist ein, und da gibt es einen Chancengleichheitsplan, und da wird jedes Jahr wird ausgewertet, also wie sieht es aus mit der Verteilung der Arbeit in der Stadtverwaltung. Das haben wir jetzt gerade die ersten Ergebnisse zusammengetragen. Da kam zum Beispiel raus, dass 72% der in der Stadtverwaltung arbeitenden Frauen sind, also ganz schön viele. Und es kam was Schönes raus, und zwar, dass Frauen in Führungspositionen in der Tübinger Stadtverwaltung sehr gut vertreten sind. Annähernd kann man jetzt schon sagen 50-50. Es kam aber auch raus, dass Frauen hauptsächlich Frauen sind, die Teilzeit arbeiten, und nur wenig Männer. Und es kam raus, dass die Frauen in den unteren Gehaltsgruppen eher Teilzeit arbeiten als die Frauen in den gehobenen Gehaltsgruppen. Und dann kommt schon die Frage, ja, wie sieht es dann aus mit existenzsichernder Beschäftigung? Das ist zum Beispiel ein Thema, was mich als Frauenbeauftragte oder als Gleichstellungsbeauftragte sehr interessiert. Also haben Frauen, also wie sieht es auch aus mit der Altersvorsorge von Frauen? Wie sieht es aus mit Frauen und Armut? Das sind so Geschichten oder Themen, die ich aufgreifen möchte. Dann habe ich aber auch noch außerhalb der Stadtverwaltung Aufgaben. Und dieses Jahr war bei uns in Tübingen ganz wichtig, ein ganz wichtiges Thema, das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Wir sind in der Walpurgisnacht zusammen auf die Straße gegangen und haben gegen Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt demonstriert. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass insbesondere Frauen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen besonders von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass auch Frauen, die auf der Flucht sind, besonders von Gewalt betroffen sind. Aber wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich alle Frauen betrifft, egal welche soziale Herkunft, welche Schicht. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass es Schutzlücken gibt, sowohl rechtliche Schutzlücken als auch beim Zugang ins Hilfesystem. Und so, wir haben dann ganz verschiedene Aktionen gemacht, also die Walpurgisnacht-Demo, eine Podiumsdiskussion zum Thema, was passiert, wenn es passiert ist. Und da ist ganz, ganz schön viel los gewesen. Und jetzt auch One Billion Rising war auch wieder ein Tag gegen Gewalt an Frauen. Das finde ich super, und ich finde es ganz arg toll, dass so viele Frauen in Tübingen und auch Männer sind dabei, sich gegen Gewalt an Frauen einsetzen.
Gerade zu One Billion Rising, da gab es doch die Aktion mit dieser Wäscheleine, dass Frauen mitteilen können, wo es zum Beispiel Bedarf gibt. Wissen Sie, was dabei jetzt rauskam?
Es stand in der Zeitung zum Teil, also das bestimmt.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Ich habe die Auto an, bei der Auswertung okay. War ich nicht okay. Dabei. Ja, aber in der Zeitung standen einige Dinge, zum Beispiel, dass bestimmte Unterführungen vielleicht besser beleuchtet werden sollen, dass auch an bestimmten Punkten oder zu bestimmten Uhrzeiten vielleicht eine bessere Polizeipräsenz in der Stadt da sein soll. Es wurde auch wieder über das Frauentaxi geredet. Das waren zum Beispiel einige Punkte, die da an der Wäscheleine hingen.
Was haben Sie davor gemacht?
Oh, da muss ich jetzt echt, also ich habe jetzt meinen Lebenslauf vor mir liegen, weil der ist so lang. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, von daher ist viel passiert. Also, wo fange ich an? Also ich habe in Tübingen studiert, und zwar ganz schön lange. Ich habe nämlich während dem Studium, oder ich bin mit Kind ins Studium gegangen. Ich habe mein Abitur in Biberach gemacht, und danach habe ich gleich geheiratet und bin auch gleich schwanger geworden. Und dann habe ich einen Studienplatz in Tübingen bekommen. Und ich habe von 1979 bis 1987 gerade da drüben im Nachbarhaus am Institut für Erziehungswissenschaft studiert. Studienrichtung war Sozialpädagogik, habe dann 89 oder 87 als Diplompädagogin abgeschlossen. Danach wurde ich Studienberaterin. Und zwar an der Zentralen Studienberatung der Uni Tübingen. Und da habe ich, also ich habe mich in meinem Studium sehr stark mit Geschlechterfragen beziehungsweise auch mit Frauenforschung und so weiter beschäftigt und habe das dann auch gleich versucht umzusetzen, indem ich einen Rhetorikkurs oder einen Selbstbehauptungskurs für Studentinnen angeboten habe, die etwas schüchterner sind, also sich im Seminar nicht so melden trauen, weil es ist mir aufgefallen, dass wir Frauen oder obwohl wir mehr waren, viel weniger gesprochen haben als die Männer oder seltener gesprochen haben oder nicht so die Wortführerin waren. Und das habe ich aufgegriffen, weil wir auch uns damals sehr viel mit dem Thema Gewalt durch Sprache und auch Gewalt durch Sprache an der Uni auseinandergesetzt haben. Und dieser Rhetorikkurs, der ist total gut angekommen. Also es sind sehr viele Frauen, haben sich eingeschrieben. Und gerade, also es ist noch gar nicht so lange her, da hat mich eine Frau angesprochen auf einem Fest. Und das ist jetzt über 30 Jahre, glaube ich, oder? Also auf jeden Fall ewig. Und hat gesagt, sie treffen sich immer noch, eine Gruppe. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Also ich war Studienberaterin da, und das war ein befristeter Arbeitsvertrag. Und das ist auch was, was viele Frauen oft erleben, dass sie quasi immer befristet eingestellt werden, als Schwangerschaftsvertretung, als Mutterschutzvertretung oder projektweise, insbesondere auch wenn man so wie ich Sozialpädagogin ist. Auf jeden Fall, das war eine befristete Stelle. Danach habe ich als Jugendberaterin gearbeitet an einer Beratungsstelle für Jugendliche aller Nationalitäten, hieß es damals. In Sindelfingen war die und da ist mir aufgefallen, da kommen ja eigentlich nur Jungs, da kommen ja ganz wenig Mädchen und warum ist das wohl so? Und dann haben wir uns das angeschaut, auch mit den Jugendlichen geredet und dann ist mir klar geworden, wir brauchen eine eigene Mädchenberatungsstelle. Dann haben wir ein Haus, besetzt ist jetzt zu viel gesagt, aber schon ein Haus, also für uns in Beschlag genommen und haben unten eine Jungenberatungsstelle reingemacht, oben eine Mädchenberatungsstelle und das Thema, was wir dort als Schwerpunktthema haben, war Übergang Schule-Beruf, insbesondere für Mädchen mit Migrationshintergrund. Das war eine ganz spannende und tolle Geschichte und es hat sich total gelohnt, das so zu trennen. Es sind viel mehr Mädchen gekommen. Wir haben ganz intensiv auch mit den Schulen zusammengearbeitet, die Mädchen. Ja, eigentlich geht es bei dem Thema Übergang, Schule, Beruf um alles, um das ganze Leben, um die ganze Lebensplanung. Das war hochinteressant. Dann hatte ich damals eine Freundin, die war Jugendhilfeplanerin in Göppingen und die hat erzählt, wir wollen in Göppingen Jugendliche, die quasi auf der Straße leben, über Kulturarbeit wieder sozial und auch beruflich integrieren und sie hätte gern, dass ich das mache, ob ich Lust hätte, das zu machen, über Theaterarbeit und das war für mich, oder Kulturarbeit und das war für mich auch ein ganz neuer Bereich, fand ich total spannend, dann bin ich nach Göppingen gegangen und konnte dort eine Beratungsstelle aufbauen für Randgruppenjugendliche und das war auch eine ganz spannende Geschichte, da erzähle ich jetzt nicht so viel drüber. Die hieß Hüter, die Beratungsstelle. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, ich ging dann auf die 40 zu, ich möchte jetzt nicht mehr Jugendarbeit machen, weil ich dachte, da passen Jüngere besser. Ich war dann irgendwann nur noch Beraterin und gar nicht so voll mehr mittendrin. Und da ist mir aufgefallen, jetzt möchte ich was umsetzen, was ich schon immer wollte. Ich möchte ins Ausland gehen. Das wollte ich eigentlich schon nach dem Abitur, aber weil ich ja dann ein Kind bekommen habe, habe ich das verschoben. Mein Kind war inzwischen 21 Jahre alt, lebte in einer WG, also war der Weg frei. Und dann habe ich mich beworben beim DED, Deutscher Entwicklungsdienst, und die haben mir angeboten, dass ich entweder in Tschad gehen kann oder in Niger. Ich habe mich dann für Niger entschieden, weil dort hatte ich die Möglichkeit, eigentlich was zu machen, was also jedes Pädagoginnenherz höher schlagen lässt. Ich durfte dort eine Modellschule aufbauen für Frauen. und an einem Frauenförderprogramm als Beraterin mitarbeiten. An dem Förderprogramm waren 60 Frauenkooperativen und 10 Ausbildungszentren organisiert. Und das war für mich eine absolut einschneidende, ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und davon zehre ich heute noch. Und es hat mich in ganz vielen Dingen auch stark geprägt. Da war ich dann fast 4 Jahre, war dann auch noch ein bisschen im Senegal, aber eher so privat unterwegs, weil man dafür ein halbes Jahr brauchen, um wieder zurückzukommen. Das habe ich weitlich ausgenutzt. Und dann kam ich glaube, wie alt war ich? 44 oder 45, wieder nach Tübingen. Und dort musste mir einen neuen Beruf suchen. Also ich musste mich wieder eingliedern sozusagen. Ich hatte keine Wohnung mehr und ich hatte keine Arbeiten mehr. Also ich musste wieder von vorne anfangen. Dann war ich wieder da mit 2 Koffern im Schlepptau und sonst nichts. Und habe dann erstmal bei meiner Tochter in der WG geklingelt, ob ich da vorübergehend wohnen kann. Und habe mir dann überlegt, soll ich jetzt erst eine Wohnung suchen oder erst eine Arbeit suchen. Dann dachte ich, erst Arbeit. Wer weiß, vielleicht komme ich auch nach Berlin oder so. Berlin war mir damals schon ein bisschen so im Hinterkopf. Es ist dann aber Stuttgart geworden. Und zwar habe ich dann beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in der Geschäftsstelle ein Stellenangebot bekommen, ein landesweites Projekt zu koordinieren zum Thema Kinder als Zeugen und Opfer von häuslicher Gewalt. Das war für mich nicht der Einstieg, weil auch schon in den Frauenförderprogrammen in Afrika war Gewalt gegen Frauen ein ganz wichtiges Thema. Aber da war es dann war es mein Einstieg in das Anti-Gewalt-Thema und verbunden mit Kinderschutz. Aus diesem Thema heraus habe ich dann ein zweites Projekt gemeinsam für mehr Kinderschutz bei häuslicher Gewalt, auch wieder landesweit entwickelt und auch 2-mal ein DAFNE-Projekt. Also DAFNE ist von der Europäischen Kommission ein Topf, aus dem man Geld holen kann, wenn man Anti-Gewalt-Projekte, also Gewalt gegen Frauen-Projekte europaweit durchführt. Das erste Mal waren unsere Projektpartnerinnen in Ungarn und in Wien. Und das zweite Mal waren die auch wieder dabei. Und in Tübingen, Thema und Pfungskerle, ganz wichtig. Und beim zweiten Mal waren die gleichen wieder dabei. Aber es kamen noch Partnerinnen dazu aus London, aus Spanien, Lorca. Was war noch? Spanien, London, nochmal. Das fällt mir gerade, es kommt bestimmt noch irgendwann. Budapest war, Wien, Spanien, England, unsere Tübinger waren wieder dabei, es fällt jemand, ist egal, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall haben wir da Präventionsprojekte gegen Gewalt in Teenagerbeziehungen. Das erste Projekt war Kinder und Jugendliche gegen häusliche Gewalt. Da ging es darum, Kinder und Jugendliche, die oft erste Ansprechpartnerinnen sind für andere Kinder und Jugendliche, wenn die zu Hause sowas erleben, dann sprechen die als erstes oft ihre Freundinnen oder Freunde an. Und in dem Projekt ging es darum, quasi so Peer-Beziehungen zu stärken und was kann man da machen, wenn ich sowas erfahre oder wo können Kinder und Jugendliche sich hinwenden, wenn sowas passiert. Das war im ersten und im zweiten, da haben dann manche erzählt, Ältere im ersten Projekt, wir erfahren aber auch schon Gewalt in unseren eigenen Beziehungen. Zum Beispiel so die ab 14-Jährigen haben das gesagt und sie wollen über ihre eigenen Beziehungen sprechen. Und wo fängt Gewalt an? Also ab wann ist es Gewalt und solche Dinge? Und das war dann die zweite Projektphase, die wir gemacht haben. Das hieß dann Heartbeat oder Herzklopfen auf Deutsch. Und da ging es dann um Gewalt in Teenagerbeziehungen. Und dann gleichzeitig habe ich aber auch Projekte koordiniert zum Thema Flüchtlinge, Flüchtlingsarbeit oder Integration oder Reintegration von langzeitarbeitslosen Menschen, Männern und Frauen, also wirklich auch mit einem geschlechtersensiblen Blick, von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt, insbesondere auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Was habe ich noch für Projekte gemacht? Also die fallen mir jetzt spontan ein, weil die sind auch wichtig für das, was ich jetzt mache. Also diese beiden, also das war immer, es hat sich wie ein roter Faden quasi durch meine Biografie gezogen, die Gleichstellung und aber auch Migration oder Integration.
Sie haben gesagt, dass Sie mit Kind studiert haben.
Habe ich auch eine Diplomarbeit geschrieben über studierende Mütter.
Ich glaube, mittlerweile ist es einfacher, aber wie war das damals?
Also damals gab es noch nicht so viele studierende Mütter und ich muss ehrlich sagen, also ich war ja am Institut für Erziehungswissenschaft. Ich hatte zum einen super tolle Kommilitonen und Kommilitonen, die mir echt geholfen haben auch und auch Rücksicht genommen, aber auch Dozentinnen und Dozenten. Ich habe das Kind manchmal mitgenommen ins Seminar, manchmal haben andere auch für mich dann Baby gesittet. Und dann war es für mich total wichtig, also es gab die Kinderladenbewegung damals. Also erst haben wir, als das Kind ein Jahr alt war, habe ich mit 5 anderen Familien eine Krabbelgruppe organisiert, privat. Und jeden Vormittag haben sich die Kinder in einer anderen Wohnung getroffen und immer ein Mann und eine Frau haben die Kinder gehütet. Das war uns damals ganz wichtig, dass die Männer auch mithüten sozusagen. Als die Kinder dann 2,5 waren, haben wir die im Kinderladen angemeldet. Und das war die Zeit, wo man sich viel, also antiautoritäre Erziehung und aber auch, dass wir wollten, dass die Mädchen wild und frech sind und die Buben nicht nur mit Stöcken um sich hauen und Gewehre draus basteln. Also wir hatten einfach den Wunsch, dass sich die Geschlechterrollen verändern, aufbrechen, dass sich Kinder frei entwickeln können. Und das war für uns eine ganz wichtige Sache. Und wir Eltern haben uns jede Woche einmal zum Plenum getroffen, um über Erziehungsfragen und überhaupt über andere Lebensformen und wie man sich das alles vorstellen kann, zu unterhalten. Das war für mich eine sehr prägende Zeit, für meine Tochter natürlich auch. Aber das ging dann gut. Also ich fand, das hat sich für mich gut vereinbaren lassen, auch aufgrund dieses Kinderladens und dieser 5 offenen Familien. Wir haben uns echt geholfen. Das war schön. Ja, also das ging gut. Schwieriger wurde es eher, als dann Richtung Schule ging. Ja, weil da war dann, musste man mehr organisieren.
Gab es damals, wenn man mit Kind zusammen studiert hat, finanzielle Unterstützung?
Es gab keine finanzielle Unterstützung. Also ich habe BAföG bekommen, halt ganz normal. Und meine Tochter ist einmal sehr, sehr schwer erkrankt und dann musste ich aufhören, dann musste ich halt ein Freisemester nehmen. Und dann habe ich länger studiert, als eigentlich BAföG-Zeit war, also wie BAföG-Förderung war. Und da musste ich dann halt arbeiten. Und damit ich mein Studium voll zu Ende machen konnte. Also Kind, arbeiten und studieren und Prüfungen machen. Und mein großes Glück war, dass ich Sekretärin sein durfte beim Professor Tirsch. Und so hat sie alles miteinander verbunden. Arbeiten, studieren und auch, also es war für mich wirklich super. Ja.
Sehr großes Glück.
Ich hatte echt großes Glück.
Das hat nicht jede Frau so ein Glück.
Ja, ich habe mich sehr unterstützt gefühlt und ich hatte großes Glück, was das angeht, ja. Eigentlich wollte ich nämlich Geschichte und Französisch studieren und nicht Erziehungswissenschaft, weil ich hatte so, also es war, hat mit meiner Kindheit zu tun, mit dem Französisch und Geschichte, da hatte ich eine Lehrerin in den letzten beiden Klassen, die hat mich total motiviert, mich mit Geschichte, vor allem die Geschichte der kleinen Leute hat mich interessiert, auseinanderzusetzen. Aber dann hatte ich das große Latinum nicht und ich hatte das Kind. Und bei Französisch hieß es Auslandssemester. Ich wusste nicht, wie ich es organisieren soll. Und dann habe ich in der WG gewohnt und die haben gesagt, studier doch Pädagogik. Da kannst du auch Geschichte mit reinbringen und so weiter. Und das habe ich dann gemacht.